ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. So sieht heute eine Stechuhr aus, mit der Arbeitgeber genau erfassen können, wie viele Stunden die Beschäftigten anwesend sind. Die gibt's längst nicht überall, aber das könnte sich bald ändern. Ein Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs. Der hat entschieden, dass Unternehmen die Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten ganz genau registrieren müssen, zu deren Wohl. Denn Schutzbestimmungen für Arbeitnehmer könnten nur so sichergestellt werden. Stichwort Bezahlung von Überstunden. Christoph Kehlbach.
In vielen Unternehmen ist es heute schon Standard, dass die Arbeitszeit der Mitarbeiter genau erfasst wird. Aber gesetzlich vorgeschrieben ist das nur in eng begrenzten Ausnahmefällen. Eine flächendeckende Pflicht zur Zeiterfassung gab es bislang nicht. Genau das muss sich ändern, entschied heute der Europäische Gerichtshof. Die Mitgliedstaaten der EU müssen die Arbeitgeber verpflichten, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter genau, objektiv und verlässlich zu erfassen. Lob dafür kommt von den Gewerkschaften.
Das ist natürlich ein Schritt hin zu mehr Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Beschäftigten und ein Schritt hin zur wirksamen Begrenzung der Arbeitszeiten und zu der Einhaltung der Arbeitszeitschutzvorgaben, die wir im Unionsrecht und auch im deutschen Recht haben.
Die Arbeitgeberverbände kritisieren dagegen das Urteil. Zitat: Die Entscheidung des EuGH wirkt wie aus der Zeit gefallen. Wir Arbeitgeber sind gegen die generelle Wiedereinführung der Stechuhr im 21. Jahrhundert. Der zuständige Arbeitsminister kündigte am Nachmittag an, das Urteil nun umzusetzen.
Die Grundbotschaft ist, die Aufzeichnung von Arbeitszeiten ist notwendig, auch um die Rechte von Beschäftigten zu sichern. Und das ist für uns Anlass in Deutschland, dass wir bestehende Regelungen nicht aufweichen dürfen. Alles andere werden wir auswerten. Ich glaube, dass wir da zu guten Lösungen kommen am Ende des Tages.
Der EuGH betonte, dass die nationalen Gesetzgeber Entscheidungsspielraum hätten, wie genau sie die Arbeitszeiterfassung ausgestalten. Besonderheiten, etwa bei sehr kleinen Unternehmen, könnten dabei berücksichtigt werden.
Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich heute Abend in Berlin zum Koalitionsausschuss getroffen. Dabei dürfte das Bild, das man nach außen abgibt, nicht deckungsgleich sein mit dem, was sich hinter verschlossenen Türen abspielt, denn es knirscht mal wieder in der GroKo. Jüngst befeuert von sinkenden Steuerprognosen, die allen Beteiligten zusätzliche Kompromisse abverlangen werden. Streitpunkte, die gerade jetzt keiner gebrauchen kann. Tom Schneider berichtet.
Wie sich nur am besten darstellen, anderthalb Wochen vor der Europawahl. Die Unionsparteien haben sich heute so entschieden. Die vier höchsten Parteifunktionäre trommeln vor der Fraktionssitzung lautstark über die Vorzüge ihrer Politik. Die SPD hingegen setzt lieber allein auf die Wirkung ihrer Vorsitzenden. Andrea Nahles Rezept gegen die jüngsten Koalitionsscharmützel heißt heute schlichtweg weiter lächeln.
Ja, darüber kann ich mich nur wundern. Ich lege jetzt nicht jedes Wort so ganz auf die Goldwaage, auch nicht das von Herrn Dobrindt. Die GroKo ist durch kein Ergebnis gefährdet.
Die schrillen Töne lieber hinter den Kulissen austauschen, eine Übung, zu der sich die GroKo alle paar Wochen zwingt. Koalitionsausschüsse wie am Abend wieder verkaufen die Spitzen von CDU, CSU und SPD gern als ganz normale Werkstatttreffen der Chefmonteure der Republik. Der Politikwissenschaftler Volker Best beobachtet die Große Koalition seit längerem. Sein Urteil, neue Richtungsentscheidungen liefert die GroKo dabei nicht.
Es gibt keine großartigen Vorhaben, die sich die Parteien jetzt gegenseitig gönnen würden, dass man sagt, also ihr wollt unbedingt das, das machen wir, und ihr wollt unbedingt das, dann machen wir auch das. Sondern es ist eben, man sucht meistens eben irgendwie einen Kompromiss in der Mitte, mit dem dann alle höchstens so mittelzufrieden sind.
Aktuelles Beispiel: das Ringen um das Prestigeprojekt von Arbeitsminister Heil. Die teure Grundrente ohne Bedarfsprüfung soll Menschen, die hart gearbeitet haben, aber nur wenig verdient und eingezahlt, eine auskömmliche Rente oberhalb der Sozialhilfe ermöglichen. Doch der Union ist das sozialdemokratische Kernthema ein Dorn im Auge.
Deswegen ist die Entnahme aus Sozialkassen beispielsweise mit in Gefahrnahme bei der Arbeitslosenversicherung, dass vielleicht Beiträge wieder steigen, ja ein echtes Konjunkturgift und geht sogar gegen die Menschen, für die eigentlich die Sache gedacht war. Das kann man unter keinen Umständen auch wirklich unterstützen.
Blockaden auch bei anderen Megathemen, etwa Klimaschutz. Die Kanzlerin musste beim Petersberger Klimadialog am Morgen Gästen aus aller Welt erklären, dass es im einstigen Klimamusterland inzwischen nicht mehr so einfach ist, mit neuen Initiativen zum CO2-Sparen.
Ich darf Ihnen sagen, wir werden sehr hart daran arbeiten, dass wir dann im September sprechfähig sind und vielleicht uns auch, also ich habe ja gesagt, wir wollen uns dieser Initiative anschließen, wir müssen sie aber untermauern, wir können das nicht einfach ins Blaue hinein sagen.
Die Umweltministerin von der SPD verfolgt solche Momente aufmerksam, denn in der Ablehnung etwa einer CO2-Steuer sieht die SPD Angriffsmöglichkeiten. Das gilt auch für das strategisch wichtige Finanzressort. Seit Olaf Scholz eine angespanntere Kassenlage verkündet hat, ist das Gesprächsklima der GroKo sichtlich rauer geworden. Für die SPD sind solche Konflikte wichtige Gelegenheit, Profil zu zeigen.
Für die SPD ist die Situation natürlich schwieriger, weil sie in den Umfragen sehr schlecht dasteht, schon sehr geschwächt in die Große Koalition reingegangen ist und im Prinzip einen Kampf darum führt, als Volkspartei zu überleben.
Zudem steht die SPD vor personellen Herausforderungen. Justizministerin Barley wird das Bundeskabinett Richtung Europaparlament verlassen. Außerdem steht ein Plagiatsvorwurf im Fall der Doktorarbeit von Familienministerin Giffey im Raum. Ausgerechnet Giffey gilt als eine, die innerhalb der GroKo um Ausgleich bemüht ist.
Und nach der Runde hieß es am späten Abend schriftlich, die Koalition habe sich auf 2 Gesetzesvorhaben geeinigt. Für bessere Arbeitsbedingungen in der Paketbranche und für die Wirtschaft ein Bürokratieentlastungsgesetz. Wir diskutieren ja derzeit sehr viel über besseren Klimaschutz. Nun gerät die Schifffahrt in den Fokus, denn die Welthandelsflotte erzeugt zusammengenommen ungefähr so viele Emissionen wie die Bundesrepublik. Über Klimaschutz in der Schifffahrt verhandeln bis Ende der Woche 174 Staaten in der britischen Hauptstadt London. Dabei geht es unter anderem um ein Tempolimit auf den Weltmeeren als verbindliche Regel für alle Reedereien weltweit.
Ob Containerschiffe oder Massengutfrachter, Handelsschiffe haben es eilig. Die internationale Seeschifffahrt ist für ca. 3% der CO2-Emissionen verantwortlich. Hier will man das ändern. Die Hamburger Traditionsreederei F-Leis schlägt eine kleine Revolution vor. Reeder Nico Schüß fordert in einem offenen Brief ein Tempolimit auf den Weltmeeren. Die Mitglieder seines internationalen Reederverbandes sollen freiwillig langsam fahren.
Ganz konkret wollen wir erreichen, dass die CO2-Emissionen durch die Schifffahrt reduziert wird. Durch die Krise 2008 sind viele Schiffe langsamer gefahren, weil der Treibstoff relativ zu den Schiffskosten so teuer war, dass es sich lohnte, längere Zeiten in Kauf zu nehmen. Dadurch sind Emissionen deutlich reduziert worden.
Geht es nach Reeder Schüß, soll gar nicht erst wieder schnell gefahren werden. Allein 30 Schiffe dirigiert seine Reederei langsam über die Weltmeere. Er ist international vernetzt, sogar eine chinesische Staatsreederei will mitmachen. Bei deutschen Reedereien hat jede zweite seine Petition unterschrieben. Umweltschützer loben zwar den Ansatz, sehen aber bei so einer Größenordnung auch die Verantwortung für die Zukunft.
Wenn man die gesamte Reedereibranche zusammennimmt, wenn man das als Staat betrachten würde, der 6. Emittent weltweit wäre, dann müssen die natürlich was beitragen. Das ist ganz klar. Und insofern muss natürlich am Ende des Weges auch technisch was passieren. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten mit Windenergie, mit Ammoniak, mit Brennstoffzelle, mit Wasserstoff. Das muss dann in der Zukunft alles kommen.
Containerschiffe sollen übrigens vom möglichen Tempolimit erst einmal ausgenommen sein. Die komplexen Logistikketten und die Hafenzeiten würden sonst durcheinander kommen. Auch wenn es erst einmal nur eine Idee ist, dem Reeder geht es darum, die Kosten für den Klimaschutz gerecht zu verteilen.
Wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass durch schnelleres Fahren der Schiffe wieder mehr emittiert wird.
Wann und ob diese Idee umgesetzt wird, ist noch unklar. Bisher war die Seeschifffahrt von internationalen Klimaabkommen ausgenommen. Doch die Diskussion um Klimaziele hat jetzt auch die Reedereibranche erreicht.
Volle Kraft voraus. Ganz nach diesem Motto will der VW-Konzern jetzt seine Pläne für die Herstellung von Batteriezellen angehen. Andere Antriebskonzepte wie zum Beispiel Brennstoffzellen werden ad acta gelegt. Das hat VW-Vorstandschef Herbert Diess nun erklärt. Der Elektroantrieb mit Batterien, das sei die Zukunft. Bisher haben asiatische Staaten bei der Produktion solcher Zellen die Nase vorn. Aber VW will aufholen und dafür das Werk in Salzgitter nutzen. Esther Neumeier.
Die neuen Elektroautos von VW, zumindest im Imagefilm, rollen sie schon durch die Straßen. Ein Hightech-Produkt, das im nächsten Jahr auf den Markt kommt, made in Germany. Die Batterie des Modells ID allerdings kommt bisher aus Südkorea. Das soll künftig anders werden, erklärt der VW-Chef den Aktionären heute auf der Hauptversammlung.
Wir planen eine Batteriezellfabrik in Deutschland, konkret im niedersächsischen Salzgitter, vorausgesetzt natürlich, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen passen.
In Salzgitter gibt es bereits eine Pilotproduktion und eine Forschungseinrichtung. Darauf will man aufbauen, ein erster Schritt. Die Bundesregierung unterstützt Investitionen wie diese mit insgesamt 1 Milliarde Euro. Branchenexperten sind zwiegespalten. Einerseits sei es wichtig, unabhängiger zu werden von asiatischen Herstellern. Andererseits sei die Branche in Deutschland zu spät dran. Es fehle bisher an Kompetenzen.
Hinzu kommt, dass die Kosten der Batteriezellproduktion eine wichtige Rolle spielen werden. Und in Deutschland haben wir relativ hohe Energiepreise, bedingt durch die EEG-Umlage. Das macht das Ganze kompliziert.
Daher fordert auch der VW-Chef heute von der Politik, die Batteriezellfertigung müsse als energieintensiver Betrieb von dieser Steuer befreit werden. Eine Forderung, die das Land Niedersachsen als großer Anteilseigner von VW unterstützt.
Schauen Sie mal, das hier, das ist die vergrößerte Aufnahme von Raupen des Eichenprozessionsspinners. Ein Nachtschmetterling, der vor allem Menschen, die einen Garten haben oder die sich viel im Freien aufhalten, bekannt sein dürfte. Gerade jetzt, denn ab Mai gibt es sehr viele dieser Eichenprozessionsspinner. Sie befallen große Baumareale und können sie schädigen. Aber sie bilden auch eine Gefahr für den Menschen. Die sogenannten Brennhaare können nämlich allergische Reaktionen hervorrufen. Im Osten Niedersachsens greifen die Behörden nun zu einem drastischen Mittel, um die Raupen zu bekämpfen. Peter Jagler.
Es ist ein Einsatz, den es so im Landkreis Gifhorn noch nicht gab. Aus der Luft soll der Eichenprozessionsspinner bekämpft werden, mit dem Bacillus thuringiensis, einem sogenannten Fraßgift. Für den Menschen verdünnt ungefährlich, trotzdem ein besonderer Einsatz.
Und das Spannende ist einfach, dass wir jetzt passend die Straßen absperren müssen, dass, wenn ich mit dem Hubschrauber komme, keiner mehr da ist und ich meine Flächen befliegen kann, ohne irgendwelche Menschen da zu besprühen.
Deswegen sind hier so einige im Einsatz. Knapp 60 freiwillige Feuerwehrleute unterstützen Polizei und Landkreis. 540 Hektar Eichen sollen mithilfe des Hubschraubers besprüht werden, damit es hier möglichst nicht so aussieht wie letztes Jahr. Tausende von Raupen hatten Eichen befallen. Die feinen Härchen lösten bei Menschen teilweise krasse Hautreaktionen aus. Andere klagten über Atembeschwerden. Schon letztes Jahr musste der Landkreis kostspielig absaugen. Doch die Raupe hat sich weiter verbreitet. Zurück im Jetzt. Lagebesprechung. Hier soll der Hubschrauber gleich fliegen. Hier muss daher alles abgesperrt werden. Auch Bundesstraßen wie die B244 teilweise gesperrt. Die Bazillen setzen sich auf die Eichenblätter, die der Eichenprozessionsspinner frisst. Im Körper verwandelt sich das Bakterium in ein Gift, greift den Magen an. Innerhalb von Stunden stirbt die Raupe. Kritik kommt von Naturschützern. Aufgrund der erheblichen ökologischen Risiken und unbekannter Folgen für das Ökosystem lehnt der NABU den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zur Eichenprozessionsspinnerbekämpfung im Wald grundsätzlich ab. Gelegentlich auftretende Massenvermehrungen und Kahlfraße in Wäldern sind als natürliche Prozesse zu tolerieren. Das sieht der Landkreis anders, will seine Bewohner schützen.
Aus unserer Sicht haben wir jetzt wirklich alles getan. Wir bekämpfen, wie gesagt, aus der Luft, vom Boden und auch hinterher mit Absaugen. Und wir werden natürlich im Verlauf des Jahres, auch in enger Zusammenarbeit mit der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, dieses Insekt beobachten.
Knapp 300.000 Euro zahlen Landkreis, Kommunen, Landesstraßenbaubehörde und Landesforsten insgesamt für den Einsatz in der Luft und am Boden. Ob er wirkt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.
Für den Chemiekonzern Bayer ist es ein GAU. Die Niederlage im Rechtsstreit in den USA um den Unkrautvernichter Roundup. Ein Geschworenengericht in Kalifornien verurteilte Bayer zu der kaum vorstellbaren Summe von 2 Milliarden US-Dollar Schadenersatz, weil die Jury davon überzeugt war, dass der in Roundup enthaltene Wirkstoff Glyphosat krebserregend sei. Weitere Klagen sind anhängig und die Rekordsumme, die jetzt ein Rentner-Ehepaar erhalten soll, kann Bayer nicht so einfach wegstecken. Michael Heusen.
Das Ehepaar Pilliert hat gewonnen. Monsantos Unkrautvernichter Roundup sei mitverantwortlich für die Krebserkrankung der Rentner, sagt die Gerichtsjury im kalifornischen Oakland und legt den Schadenersatz und die Strafe auf mehr als 2 Milliarden Dollar fest. Wir wünschten, Monsanto hätte uns vor dem Gebrauch gewarnt, dass auf dem Etikett so etwas gestanden hätte wie: Vorsicht, kann Krebs verursachen. Roundup löst Krebs aus. Das erste Mal hatte das ein kalifornisches Gericht im August festgestellt. 78 Millionen Dollar Schadenersatz für einen Hausmeister. Im zweiten Prozess erstritt ein Hobbygärtner 81 Millionen Dollar. Nun die Milliardensumme für die Pilliets. Das wird noch weitergehen, bis Monsanto und jetzt Bayer die Verantwortung übernehmen für ihr Produkt. Menschen sterben, Menschen werden krank und sie haben keine Ahnung, dass das durch Roundup ausgelöst wurde. Bayer in Leverkusen schweigt heute zu all dem. Nur die inzwischen zur Routine gewordene Pressemitteilung, dass man enttäuscht sei und in Berufung gehen werde. Das Juryurteil steht in direktem Widerspruch zu der Einschätzung der US-Umweltschutzbehörde EPA. Nach Auffassung der EPA sowie weiterer führender Regulierungsbehörden sind glyphosatbasierte Produkte bei sachgerechter Anwendung sicher und Glyphosat ist nicht krebserregend. Der Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat. Er gehört erst seit letztem Jahr zu Bayers Produktpalette, seit die Leverkusener Monsanto für 59 Milliarden Euro gekauft haben.
Dass Monsanto die Evil Company, also die böse Company Nummer 1 in der Welt war, das haben doch viele schon andere gesehen. Warum das Bayer-Management, der Bayer-Vorstand das vollkommen zur Seite geschoben hat, das bleibt erstmal ein Rätsel. Aber jetzt realisiert sich leider das Risiko und das ist natürlich eine Katastrophe für alle Beteiligten.
Wie zweifelhaft die Geschäftspraktiken Monsantos waren, haben französische Medien am Wochenende aufgedeckt. Der Konzern hat vor der Fusion Listen über Politiker und Journalisten in der EU geführt. Wer ist auf unserer Seite, wer nicht? Wer ist beeinflussbar, wer soll beobachtet werden? In Frankreich ermittelt deswegen die Staatsanwaltschaft. Bayer entschuldigt sich und geht fest davon aus, dass eine solche Liste auch in Deutschland existiert.
So ein Beispiel wie mit den Listen zeigt natürlich, Monsanto ist ein Unternehmen, was vielleicht eine andere Vorstellung von Ethik und Moral hat. Ja, und das färbt jetzt leider auf Bayer ab.
Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe. Ein ruinierter Ruf. Der Börsenkurs seit dem Monsanto-Kauf fast halbiert. Die verweigerte Entlastung des Vorstands auf der Hauptversammlung vor 2 Wochen. Für die Bayer-Chefriege wird die Lage von Tag zu Tag ernster.
3 Spiele, 3 Siege. Das deutsche Eishockeyteam ist bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei auf Viertelfinalkurs. Nach dem 4:1 gegen Frankreich ist die Mannschaft nun Tabellenführer ihrer Vorrundengruppe in Košice. Morgen Abend kann das Team dann den Einzug in die K.O.-Runde so gut wie perfekt machen. Tom Scheunemann.
Erster Einsatz für NHL-Star-Goalie Philipp Grubauer bei dieser WM. Der amtierende Stanley Cup-Sieger hat im ersten Drittel kaum Arbeit. Dafür ging vorne die Post ab. Fause auf Seider, Deutschlands jüngster WM-Spieler mit der Führung. Schon das 2. Turniertor für den 18-Jährigen. Bundestrainer Söderholm hatte die Franzosen stärker erwartet. Im 2. Drittel dann dieser Schlagschuss von Fleury perfekt in den Winkel. Grubauer hatte zwar freie Sicht, schien jedoch nicht ganz fit, verließ angeschlagen das Eis. Nach 31 Minuten übernahm Niklas Treutle, WM-Debüt mit Kaltstart. Vorne klinkte wenig später erst Matthias Plachter ein und kurz darauf traf dann auch noch Leon Dreiseitel zum 3:1. Das DEB-Team ließ nichts mehr anbrennen. Endstand 4:1, Holzer ins leere Tor und die Frage, was war mit Grubauer?
Ich glaube, er hat sich so ein bisschen im ersten Drittel irgendwas am Bein verzogen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es ihm geht. Hoffen wir alle, dass es nicht schlimm ist.
3. Sieg im 3. Spiel mit Goalie Nummer 3. Ein Torwartproblem hat das deutsche Team jedenfalls nicht.
Und wer immer schon einmal einen Kinostar treffen wollte, der dürfte in Cannes gerade ganz gute Chancen haben. In dem südfranzösischen Badeort wurde das 72. internationale Filmfestival eröffnet. Roter Teppich, Blitzlicht, Gewitter, aber eben auch ein ernsthafter Wettbewerb. Der um die goldene Palme nämlich. 10 Tage lang sichtet die Jury unter Vorsitz von Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu 21 Wettbewerbsfilme. Heute Abend gab es erst einmal eine Zombie-Komödie von Jim Jarmusch zu sehen. Und kommen wir zum Schluss noch zu den Wetteraussichten. Da sieht es morgen gemischt aus. Sonne im Norden, Wolken im Osten, Regen im Süden, so ungefähr. Die Details haben wir jetzt.
Heute Nacht fällt vor allem vom Bayerischen Wald bis zu den Alpen gebietsweise Regen. Sonst ist es trocken und meist klar. Am Tag breiten sich von Osten her dichte Wolken bis in die Mitte aus. Von den Alpen bis zur Lausitz regnet es zeitweise. Richtung Westen gibt es nach einem sonnigen Vormittag einen Wechsel von Sonne und Wolken. Bei Temperaturen zwischen 5 Grad an den Alpen und 17 Grad am Niederrhein. Morgen Nacht kühlt es ab auf Werte zwischen 9 und minus 2 Grad.
Und soweit auch schon wieder das Nachtmagazin für heute. Susanne Daubner meldet sich mit der Tagesschau gegen 2.25 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.